Du, Andi.
Ja, Thorsten.
Franz Beckenbauer ist verstorben.
Ich kann das nicht. Ich kann das heute alles nicht. Ich muss hier weg, Thorsten.
Andi, Stefan, bleib doch, Andi, bleib doch bitte hier. Bleib. Ja, ich verstehe das. Ich verstehe das.
Herzlich willkommen zu Gebrabbel Rot-Weiß, ein Fortuna Düsseldorf Podcast. Für euch heute am Mikrofon Thorsten und Andi.
Hallo liebe Leute von A bis Z, von 1 bis 100, von Norden bis Süden und Osten bis Westen. Da bin ich wieder, euer guter alter Thorsten und mit mir bei der ersten Folge des Jahres 2024 von Gebrabbel Rot-Weiß ist niemand Geringeres als...
Ja, ich bin aus dem Tränental wieder zurückgekehrt nach dieser dramatischen Nachricht, die du mir gerade überbracht hast. Der Andi. Hallo Thorsten, es freut mich sehr, dich zu sehen nach langer Zeit mal wieder, dich zu hören nach nicht ganz so langer Zeit und natürlich für unsere Gefolgschaft, unsere Follower, unsere treuen Fans da draußen an den Rundfunkempfängern, die mittlerweile 22. Folge von Gebrabbel Rot-Weiß hier mit dir einzusprechen. Ich habe richtig Bock.
Ich habe einen Fun Fact, dass soweit man das über verstorbene Menschen sagen kann.
Very funny.
ich habe vom Tod Franz Beckenbauers tatsächlich live während des Fortuna-Streams, während der Partie gegen Dordrecht erfahren, als Tino Polster das verkündete. Tatsächlich kamen nämlich die üblichen Push-Nachrichten auf dem Telefon auch so ein bisschen später. Also das Ganze hat, wenn jetzt jemand fragt, was denn dieser geschmacklose Eröffnungs-
ekelhaft. Gag. Thorsten, das möchte ich auch sagen, das war Thorstens Idee. Ich habe damit nichts zu tun. Ich wurde hier genötigt, bei diesem Mummenschanz mitzuspielen. Ich distanziere mich davon.
Ja, und auch nur, weil ich gelesen habe, dass Stefan Effenberg weinend den Doppelpass verlassen hat, weil er das alles nicht mehr aushalten konnte. Es hat ihn zu sehr berührt, dass der Franz verstorben ist. Er konnte nicht darüber reden. Na gut. Ja, Franz Beckenbauer ist verstorben. Wir haben natürlich den allergrößten Respekt vor seiner fußballerischen Leistung, die er für den deutschen Fußball erbracht hat. Aber ja, jetzt ist unsere Schweigeminute sozusagen auch vorbei. Ihr könnt aber gerne den Podcast, wenn ihr schweigen möchtet, für eine Minute anhalten. Da geben wir euch jetzt diese Gelegenheit.
Das finde ich sehr pietätsvoll von dir, Thorsten.
Ja, also jetzt.
Jetzt.
Danke, so.
Und danke, dass ihr mit uns geschwiegen habt.
Genau. Und ja, dann legen wir doch einfach mal los. Ganz wichtig, das habe ich auch in die Notizen reingeschrieben, wir wünschen niemandem ein frohes neues Jahr.
Gar kein Fall.
Denn das ist die 3-Tage-Regel nach Larry David. Man darf ab Tag 3 oder beziehungsweise ab Tag 4 nach dem Beginn des neuen Jahres kein frohes neues wünschen. Deshalb wünsche ich euch allen einfach nur alles Gute.
Ja, diesen guten Wünschen kann ich mich selbstverständlich nur anschließen. Ja.
Ja, wie kriegen wir jetzt einen Übergang von anschließend zu Social Media
hin?
Gar nicht so
wenn
einfach.
Wenn ihr euren Computer ans Internet anschließt, dann könntet ihr in diesem World Wide Web, von dem die Leute neuerdings alle sprechen, mal
für uns alle Neuland.
Auf diversen Seiten vorbeisurfen, auf der Datenautobahn. Und da könntet ihr uns finden und nicht nur auf den bisher schon bekannten Kanälen. Nein! Wir haben noch viele, viele schöne Dinge für euch vorbereitet über den Jahreswechsel, beziehungsweise innerhalb der ersten 14 Tage dieses Jahres. Und wenn ich wir meine, dann meine ich vor allem Thorsten, der solche Sachen gerne in die Hand nimmt. Und ja, deswegen obliegt auch dir die große Freude und Ehre, unsere neuen Themen, es fällt mir kein schöneres Wort ein, mal vorzustellen.
Okay, wir haben eine Domäne gekauft. Wenn ihr jetzt in euren sogenannten Internet-Browser die Worte gebrabbelrotweiß mit 2s.de eintippt in die sogenannte Adresszeile, dann werdet ihr uns jetzt auch erreichen. Dann landet ihr zwar auf den üblichen Seiten, wo ihr alle Podcasts und Instagram-Links etc. findet, aber diese Domäne ist nun auch in unserem Besitz. Ich weiß, also die einige von euch sind vor Freude wahrscheinlich schon jubiliert, aber es kommt noch besser. Das bedeutet nämlich auch, dass ihr uns zukünftig E-Mails schreiben könnt. Ja, wir sind am Puls der Zeit. Ihr müsst uns keine Postkarten mehr schreiben.
Die Faxnummer werden wir auch ab sofort abmelden am Festnetz.
Richtig, richtig. Ihr könnt uns E-Mails schreiben und dafür haben wir auch gleich sogar einen guten Grund. Unsere E-Mail-Adresse lautet kontakt@gebrabbelrotweiß, wie gesagt mit 2s.de. Und an die könnt ihr, wenn ihr Anregungen oder Lob habt, bei Kritik bitte nicht schreiben. Doch konstruktive Kritik nehmen wir auch immer gerne wahr und versuchen, uns zu bessern. Dann bitte an diese E-Mail-Adresse schreiben. Und wer dachte, dass das jetzt alles sei, was passiert ist?
Nein. Darf ich noch ganz kurz zu den E-Mail-Adressen was sagen? Ihr könnt natürlich...
Nein, das verraten wir nicht. Ich will nicht, dass sie... Ja, doch, macht.
Ihr könnt natürlich auch, wenn ihr jetzt zum Beispiel mir mal schreiben wollt, um mal mit mir gemeinsam so richtig schön über den Thorsten abzuhaten, ne? Zu sagen, meine Güte, der trinkt immer so viel im Podcast und dann atmet er so schwer und macht so boomermäßig, was ja eigentlich mein Job
was
ist.
Was eigentlich so, ne? Dein Job ist.
Dann könnt ihr mir schreiben, und zwar andi@gebrabbelrotweiß.de. Und wenn ihr wieder erwarten Lust habt, mit Thorsten zu kommunizieren, wenn er euch nicht schon genug erzählt hier, dann könnt ihr natürlich auch Thorsten schreiben und der schreibt sich mit TH, also Thorsten@gebrabbelrotweiß.de.
Ja, ich habe keinen Spitznamen.
Nö.
Bei der Damenwelt heiße ich Hey Du da hinter den Büschen. Alter.
Wie sie da mit der offenen Hose, ja.
Alter Mo Sislek Simpsons Klassiker Gag.
Aber Thorsten, ich habe dich unverschämterweise unterbrochen, als du gerade die nächste große Ankündigung noch machen möchtest. Ja. Deswegen bereite ich dir jetzt wieder die Rampe. Bitte sehr.
Ich steige sie herauf und verkünde die zweite Zukunftstechnologie, die wir nun als Early Adapter nutzen. Wir haben einen YouTube-Kanal, dieses neuartige Medium, wo man Videos gucken kann. Bei uns gibt's dort keine Videos, aber eine Playlist mit all unseren Podcasts. Also wenn ihr zu den paar Leuten, die es da geben soll, gehört, die gerne über YouTube ihre Podcasts oder Inhalte wahrnehmen, dann sucht dort einfach nach Gebrabbelrot-Weiß mit 2S, das ist tatsächlich der Nutzername, ansonsten könnt ihr aber auch einfach in die Suche Gebrabbelrot-Weiß, so wie man es spricht, mit SZ am Ende eingeben und ihr werdet fündig werden, aber wer weiß, vielleicht, also noch haben wir keine Videoversion, wir werden das jetzt auch nicht ab nächster Woche so machen. Aber wir nehmen ja hin und wieder durchaus mal Videos auf, so auch in Stadien und so. Wer weiß, vielleicht packen wir da zukünftig mal was rein. Wissen wir noch nicht so genau.
Follow me around oder sowas.
Ja, es ist auf jeden Fall da. Ihr könnt es ja mal abonnieren, wenn ihr mögt. Ich glaube, man kriegt keine Benachrichtigung über neue Podcasts. YouTube ist ein bisschen restriktiv, aber ja, also wir sind also auch auf dieser Zukunftstechnologie sind wir zu finden. Nebenbei, neben all diesen veralteten Dingen wie Threads, Blue Sky, Twitter oder X, TikTok Instagram.
Haben wir nicht, ne? Nee, TikTok sind wir nicht.
Nein, TikTok sind wir nicht. Den Chinesen, wie die Süddeutschen sagen, den Chinesen geben wir keine Daten. Nur Meta und Mark Zuckerberg und Elon Musk.
Ja, das muss reichen.
Das muss reichen, ja. Das
und jetzt haben wir noch, ich hab jetzt zwei Aufgaben für euch alle, die ihr uns hört. Die erste Aufgabe ist, jeder von euch erzählt jetzt mal jemandem, den er kennt, von unserem Podcast.
Oh, Telefonlawine, wie bei den drei
genau,
Fragezeichen.
Wir machen die drei
fünf Freunden.
Telefonlawine.
Fünf Freunden, nicht einer Person.
Na gut,
Freunden.
Dann machen wir ja, dann machen wir es richtig. Also, ihr werdet ja bestimmt ein soziales Gefüge haben. Und in diesem sozialen Gefüge sind bestimmt auch Menschen, die uns beide und unseren super Podcast noch nicht kennen. Und deswegen tut uns einen Gefallen und erzählt fünf Freunden davon, was ihr für Podcast-Gold hier jede Woche hört. Und dann kann unsere Community wachsen. Und die zweite
Aber Kollege, wir müssen doch dafür eine Belohnung in Aussicht stellen. Wie wär's mit einer Fahrt in einem Rolls-Royce mit goldenen Beschlägen? Jedes kleine Kind träumt doch davon. Nee.
Ja, wenn du das organisierst, Thorsten.
nee. Ich zähl auch nicht, wie viel Bohnen in irgendeinem Glas drin sind. Darum das sind jetzt schon wirklich große drei Fragezeichen-Insider hier. aber wir haben ja noch was, du hattest noch was Zweites und das geht ja fast in die Richtung Belohnung.
Genau, die zweite Aufgabe, die ihr habt, ist, ihr müsst uns die richtige Antwort verraten. Jetzt braucht ihr nur noch die richtige Frage für diese Antwort.
Du bist nicht sehr geübt im Fragestellen, merke ich.
Ja, auch da möchte ich natürlich wieder dir die Ehre überlassen, da du dir diese Frage ja ausgedacht hast.
Mit der alten Quizerfahrung.
Genau, die alte Quizerfahrung. Also die Antwort auf die gleich von Thorsten vorgebrachte Frage sendet ihr bitte an kontakt@gebrabbelrotweiß.de und ihr könnt sogar etwas gewinnen, nämlich eine limitierte,
nicht im Handel erhältliche
Gebrabbel-Rot-Weiß-Tasse, die ich auch noch für euch, ja, und da kennt ihr mich, da lasse ich mich nicht lumpen, mit ein paar Aufklebern fülle.
Ich dachte, jetzt signierst. mit Autogramm von Andi.
Ja, Autogrammkarten kommen ab der zweiten Season.
Ja, genau. Dann machen wir also ein Mannschaftsfoto.
Ich habe heute einen Insta-Post gesehen, dass der Millerton-Podcast 10 Jahre gefeiert hat.
Korrekt.
Und da hat Thees Ulmer gespielt. Also ja. Ich bin wirklich begeistert. Ich weiß,
also Campino bei uns. Aber du weißt ja, ich habe ja Kontakte.
Genau, zum 10-Jährigen kommen bitte die Toten Hosen zu uns.
Das genau. Ist super. Also da Campino ja schon mal mit den Hosen einen Videogruß aufgenommen hat für mich, würde ich sagen, das sollte überhaupt kein Problem sein.
Da gehe ich von aus.
Ja, genau. So, aber jetzt sollte ich die Frage stellen. Bitte. Also bitte Bleistifte spitzen und Notizzettel bereithalten. Hier kommt die Frage, um die Tasse mit Stickern zu gewinnen. Welcher aktuelle Fortuna-Spieler feierte im letzten DFB-Pokal-Heimspiel der Fortuna im Jahre XY sein Pflichtspieldebüt für unsere Fortuna? Ja. Also, wir suchen einen Namen. Und zwar den korrekten, idealerweise. Und den könnt ihr uns, wie gesagt, gerne an die kontakt@gebrabbelrotweiß.de E-Mail-Adresse schreiben. Ihr braucht uns jetzt nicht hier Adresse und all diese Dinge da mit reinschreiben. Solltet ihr gewonnen haben, dann werden wir euch nochmal dafür kontaktieren. Wir möchten jetzt nicht alle eure personenbezogenen Daten hier einsammeln, denn wir sind der datenschutzzertifizierte Podcast Nummer 1. Das wird es bei uns nicht geben. Deshalb, wir verwenden auch hier keine Klarnamen. Wir reden uns überhaupt nicht mehr mit Namen ab jetzt im Podcast an, damit da auch alles Datenschutz konform ist. Wir haben aber ein paar Namen, Achtung, Übergang, die neu bei der Fortuna aktuell und in Zukunft spielen werden. Sowie einen Namen, der zukünftig nicht mehr bei der Fortuna spielen wird. Mit wem fangen wir an?
Ach, ich würde mit dem Abgang anfangen.
Mit,
dann haben
mit
wir
den Duffy Namen, oder mit Ginny?
Nee, ich würde mit Ginny anfangen. Dann haben wir okay. den traurigen die traurige Verabschiedung von Daniel Ginczek.
Brauchst du eine Minute? Sollen wir noch mal vielleicht
Ich könnte gleich den Podcast vielleicht noch mal verlassen. Ja, ich sag mal so, mein Ginczek-Trikot in dieser Saison hat es jetzt nicht gerissen.
Es kommt dem Jakunan-Griff inhaltlich durchaus gleich.
Ja, aber du hattest doch auch irgendwen, der dann noch in der noch vor Saisonbeginn gegangen ist. Ne?
Ich hatte ein Michael Lindl-Trikot der einst. Und das war, als er dann kurz vor Transferschluss zu 1860 München gewechselt ist. Da war dieser Flock relativ obsolet für den Rest der Saison. Sowas passiert, wenn man sich Trikots
Das kann passieren. Lässt. Ich habe nach der guten Vorbereitung gedacht, Ginny, das wird unser Jahr.
Wir doch alle.
Ich muss ihm dann im Fortuna-Trikot beim MSV Duisburg demnächst zujubeln. Das dürfte ja kein Problem sein, dann im Fortuna-Trikot dort auf der Stehplatzgeraden hinter dem Tor Ginny zuzujubeln.
Genau, also man verkündete unisono, man sei in sich gegangen und hätte sich dann ausgetauscht. Und ja, ich denke, durch die Daferner-Verpflichtung war es dann für Ginczek auch so, dass er auf der einen Seite ja nicht mehr so viel Aussicht auf Spielzeiten gehabt hat, denn Ginczek ist ähnlich wie Daferner doch relativ klar auf die Mittelstürmerposition festgelegt. Und mit drei Kandidaten für genau eine Position im aktuellen System wäre es sicherlich schwierig geworden. Und er ist ja bekanntermaßen einer der Topverdiener gewesen bei der Fortuna, weshalb wahrscheinlich auch die Führungsebene durchaus da gewillt war, ihn ziehen zu lassen. Allerdings möchte ich, also jetzt sportlich denke ich, ist das auch nachvollziehbar. Ich glaube, da brauchen wir jetzt nicht sehr viel drüber diskutieren. Wir haben ja in unserer Jahresendfolge ihn auch sicherlich als einen der größten Verlierer der Hinrunde festgestellt. Ich möchte aber dann doch der Social-Media-Diskussion ein bisschen, die ich dann hier und da verfolgen musste, ein bisschen was entgegenwerfen. Also zum einen hat sich der Spieler Daniel Ginczek bei uns immer korrekt verhalten. Also ich glaube, ihn da irgendwie anzufeinden oder ihm also immer diese Sachen mit, endlich ist er weg und sowas, finde ich immer etwas unangenehm. Also ich finde, er hatte einen gewissen Impact. Das wird auch ein bisschen, finde ich, manchmal vergessen. Das geht dann auch immer in der Aktualität unter. Und ich weiß, das ist ja auch okay, dass man nicht so weit immer in die Vergangenheit blickt. Aber auch Ginczek war ein Faktor, dass wir als Tune im Winter 22 gekommen ist, also vor knapp 2 Jahren, dass wir den Klassenerhalt dann doch souverän geschafft haben. Denn bis dahin gab es große Probleme im Sturm, weil sich alles auf Ruven Hennings konzentrierte und sowohl Kovnatski ja gar nicht zurechtkam in der Zeit und auch Ioa neben Hennings jetzt nicht die Torgefahr brachte, sodass es da für uns wirklich problematisch war. Und mit Ginczek kam tatsächlich ein Stürmer hinzu, sodass sich die Gegner nicht mehr so drauf konzentrieren konnten. Und er hat auch in der Rückrunde ja durchaus seine Tore gemacht und prinzipiell da einen Einfluss auf unser Spiel gehabt. Aber wie es natürlich auch bei Daniel Ginczek der Fall war, eigentlich immer während seiner Karriere durch diverse Verletzungen immer wieder zurückgeworfen, sodass es im Endeffekt dann, ja, kann man nicht davon sprechen, dass es ein erfolgreicher Transfer im Großen und Ganzen war.
Ein Stürmer aus Glas.
Auch, ja, auch gemessen am Preis, wobei ich auch da sagen möchte, und da wurde so häufig gesagt, ja, 900.000 im Jahr für nichts. Also, das möchte ich doch als erstes sagen. Nummer 1, das ist eine Zahl der Bild-Zeitung. Ich persönlich würde jetzt nicht so viele Zahlen aus der Bild-Zeitung zitieren, nur mal so als Tipp. Und,
das machen ganz andere, die sich Journalisten nennen und vielleicht mal ein Praktikum bei der Rheinischen Post machen wollen.
Naja, und da ist natürlich ein ganz entscheidender Punkt, inklusive Prämien. Und da kann man sich jetzt drüber aufregen, aber wenn man da mal ein bisschen näher drüber nachdenkt, was bedeutet das denn eigentlich? Das bedeutet, wenn dieser Spieler 34 Spiele pro Saison macht und 20 Tore, dann verdient er 900.000. Und wisst ihr was? Dann wären wir aufgestiegen letzte Saison, wenn das der Fall gewesen wäre. Das heißt, es ist jetzt nicht so eine abenteuerlich verrückte Rechnung von Klaus Allofs mal wieder, dem Totengräber der Fortuna, wie man sich das vielleicht denken mag. Also entweder ist der Spieler eben nicht erfolgreich, dann wird er wahrscheinlich in einem wirklich handels- und auch kaderüblichen Verdienst von 500.000-600.000 liegen, wenn er kaum zum Einsatz kommt. Oder er ist eben verletzt, dann ist er noch günstiger übrigens. Also der hat niemals im Jahr 900.000 verdient bei uns, weil er halt größtenteils verletzt war und zum Beispiel letzte Saison über 6 Wochen. Das heißt, dann auch da springt die Krankenkasse ein, was gewisse Beträge betrifft. Darum vielleicht mal ein bisschen die Hufe ruhig halten, was das Thema betrifft.
Aber das finde ich dann schon interessant, ne? Weil ich sag mal, was die Krankenkasse dann an Krankengeld zahlen muss, weil ich meine, natürlich wird, wenn jetzt Ginczek, sagen wir mal, freiwillig gesetzlich versichert sein sollte, was ich jetzt nicht weiß, dann gibt es ja eine Beitragsbemessungsgrenze, das heißt, er zahlt so ungefähr 900 € bis 1.000 € Krankenkassenbeitrag in der gesetzlichen und ja, dann wird es natürlich teuer im Krankengeld, ne?
Ja, allerdings. Also ist natürlich nie 100%, aber selbst 2/3 des Grundgehalts.
Ist dann schon eine Menge.
Richtig, ja. Richtig. Also ich wollte das halt im Prinzip nur mal so als Denkanstoß in den Raum stellen. Ja, 900.000, was heißt das denn eigentlich? Das würde heißen, dass Fortuna schwerst erfolgreich mit einem oder noch erfolgreicher mit einem absoluten Topstürmer der Liga, Daniel Ginczek, gewesen wäre. Und dann hätte man sich, glaube ich, diesen Betrag locker erlauben können als vermeintlicher Erstligist. Also ja, ich glaube, es ist ein bisschen
immer dieselbe Diskussion wie mit den Fernsehrechten, wo man auch sagt, ja, aber wenn wir Europapokal spielen, ne, dann fahren wir wirklich die 1 Million Euro, die das dann kostet, an TV-Lizenzgeldern, die wir dann abdrücken müssen. ja, die bringt dann Klaus Allofs persönlich vorbei.
Und ich will damit ja auch nur sagen, dadurch, dass der Spieler eben nicht erfolgreich war, war er gleich mal ein Drittel günstiger. Also es ist nicht so, dass da einfach Geld rausgehauen wird, da wird schon kalkuliert, das will ich damit sagen. Das heißt nicht, dass das eine perfekte Entscheidung ist, und ich glaube, man kann jetzt viel und lange über die Personalie Daniel Ginczek noch diskutieren, inwiefern es sinnvoll war. Ich möchte hier im Prinzip nur dem Ganzen mal so ein bisschen die andere Seite der Medaille entgegenhalten. Das ist unter gewissen Umständen zumindest in dieser Rückrunde damals sinnvoll war, und dass er aber dann vor allem in der Zeit danach, die anderthalb Jahre, leider gar nicht mehr ein Faktor war. Sowohl letzte Saison, naja, in der Schlussphase, aber da war es dann auch phasenweise dann nicht mehr so entscheidend. Und jetzt diese Saison außer dem ersten Spieltag ja leider gar nicht mehr. Darum, wir wünschen ihm alles Gute, denn er hat zumindest im Mannschaftsgefüge, glaube ich, immer eine sehr gute Rolle gespielt, und wir hoffen natürlich, dass er verletzungsfrei bleibt. Und ganz ehrlich, ich hoffe auch, dass der MSV Duisburg in der dritten Liga bleibt. Ich möchte jetzt auch nicht, dass die in die Bedeutungslosigkeit dieser Regionalliga West absteigen, wie Alemannia Aachen und Wuppertal. Bei aller Rivalität, aber das ist halt einfach schade um diese Vereine. Ja. So viel dazu. Jetzt darfst du über Duffy reden, über Duffy Duck.
Jetzt darf ich über Duffy reden. Christoph Duffy Daferna. Duffy Duck muss ich ja immer dran denken. Habe ich ja direkt so eine schöne Assoziation. 26-jähriger Stürmer, 1,90 groß. Also kommt Vince Vermey, dann kann er zumindest gut ins Gesicht gucken.
Ja, nicht auf Augenhöhe, aber
nicht ganz auf Augenhöhe, aber er kommt nah an ihn heran. Hatte sicherlich seine größere Zeit zwischen 2020 und 2022 bei Dynamo Dresden. Ist dann zur Saison 22/23 nach Nürnberg gewechselt und ist dort, wenn ich das so verfolgen konnte, nie so richtig dolle angekommen.
Ja, also in dem Transfersommer waren ganz viele an ihm dran. Fortuna auch. Ich kann mich an die Gerüchte erinnern, dass der Ferner bei uns definitiv eine Rolle gespielt hatte. Und er hat sich halt damals dann eben für Nürnberg interessiert. Aber vor anderthalb Jahren wirklich so ganz heißer Transferkandidat für viele Zweitligamannschaften.
Er hat jetzt auch dieses Jahr wirklich nicht viel gespielt bei Nürnberg, hat 4 Spiele gemacht.
Und einen DFB-Pokaleinsatz, ja.
Genau, einen DFB-Pokaleinsatz. 3 Torschüsse, eine Torschussvorlage. Ja, das ist wieder der Klassiker. Was wollen wir denn mit so einem? Das ist ja dann gerne die Social-Media-Diskussion. Aber da muss man dann natürlich auch sagen, wenn wir nicht Spieler im Winter nehmen, die einen gewissen Knick in der Karriere haben, dann werden wir diese Spieler im Winter nicht bekommen. Und im Gegensatz zu vielen anderen Menschen, die sich ja zu solchen Themen äußern, habe ich immer die positive Kompetenzvermutung im Hintergrund bei den handelnden Personen der Fortuna. Und ich gehe davon aus, dass auch Daniel Thune zum Beispiel gefragt wurde, ob er denn gerne Christoph Daferna in seinem Kader hätte. Und da wird er wahrscheinlich ja gesagt haben, weil ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass Klaus Allofs und Christian Weber einen Spieler verpflichten, den der Trainer nicht haben möchte. Bevor du vielleicht gleich noch ein bisschen mehr zu ihm sagst, finde ich den Aspekt ganz interessant, dass wir mit dem Abgang von Ginczek und dem Neuzugang von Daferna per Saldo unseren Kader gar nicht verändert haben.
Ah, da kommt also der Banker durch, ja.
Ja, das
immerhin sind wir nicht im Minus, immerhin nicht im Dispo.
Also, ja. Aber das war so das Erste, wo ich dann dachte, so ja, aber wir wollten noch den Kader vergrößern. Also ja, wir haben jetzt einen verletzungsanfälligen Spieler gegen einen hoffentlich nicht ganz so verletzungsanfälligen Spieler getauscht, wobei der Ferner, glaube ich, auch schon aus der Verletzung kommt.
Ja, aber nee, also der war schon spielfit größtenteils diese Hinrunde, ja. Aber das hat da halt gar nicht mehr gepasst.
Aber wir haben unseren Kader jetzt, sagen wir mal, nicht im Volumen aufgebläht dadurch.
Nee, aber sicherlich ist der Tausch finanziell besser, wobei man jetzt auch nicht von unfassbaren Einsparungen ausgehen sollte. Also wenn es bei 200.000 liegt, jetzt für eine halbe Saison, die wir vielleicht noch sparen, in Differenz oder so, dann ist das schon gut, wenn überhaupt so viel. Aber wie du schon sagst, ne, der Spieler ist vermutlich fitter als Ginczek. Von den Fähigkeiten her, ein fitter Daniel Ginczek wäre sicherlich ein anderes Kaliber, aber ich glaube, dieser Spieler existiert in dem Sinne nicht mehr. Von daher, ich glaube, sportlich eine sinnvolle Entscheidung, auch weil man eben jetzt gesehen hat, dass, und ich glaube, so hat es auch Tune oder Alofs, sie haben es beide, glaube ich, so erklärt, weil man gesehen hat, dass das ja mit Vermey prinzipiell funktioniert und diese Systematik da vorne halt auch mit so einer Dreier-Offensivreihe und im zentralen hochgewachsenen Mittelstürmer bei uns gut funktioniert, dass man gesagt hat, okay, wir brauchen eigentlich nicht erstmal, zumindest erstmal, mal gucken, was noch passiert, einen Spieler mit einem anderen Profil, sondern eher ein vergleichbares Profil, damit man eben auf der Position möglicherweise auch einfach mal Formschwäche, Verletzungen etc., Sperre von Vermey kaschieren kann, weil das war ja ein großes Problem, als Vermey in der Hinrunde ausfiel, dass wir da im Prinzip keine gleichwertige, allein vom Spielerprofil Alternative hatten. So gesehen ist das in Ordnung. Du hast ja schon gesagt, gerade bei Dresden ja auch eine erfolgreiche Zeit, sowohl in der dritten Liga als auch in der zweiten, ist damals mit Dresden aufgestiegen. 27 Tore in 75 Spielen ist auch eine sehr ordentliche Bilanz dort. Aber wie gesagt, jetzt zuletzt bei Nürnberg hat es nicht so gepasst. Ich bin da aber bei dir. Ich habe da ja auch prinzipiell eigentlich eine, also nicht nur gegenüber den Verantwortlichen, sondern ich bin prinzipiell eigentlich bei allen Spielern erstmal versuche ich unvoreingenommen heranzugehen und sage herzlich willkommen und ja, mal schauen. Aktuell sind wir ja alle sehr glücklich mit Vermey, aber eine Alternative ist sinnvoll und das haben wir ja sogar in den Testspielen schon gesehen, dass wahrscheinlich der Ferner da durchaus auch den einen oder anderen Akzent setzen kann. Ja, und dann gab es noch. Ja, bitte. Ja,
genau, ich wollte auch gerade auf die dritte Person überleiten, dass wir etwas getan haben, was ja eher ungewöhnlich ist.
Was Fortuna sonst nie tut.
Dass wir jetzt im Winter etwas tun, bereits für den Sommer. Das ist ja verrückt. Ja. Also, wir haben Tim Rossmann verpflichtet. Ein 20-jähriger Stürmer vom Karlsruher SC. Der in Bietigheim-Bissingen geboren wurde. Weißt du, welche berühmte deutsche Band aus Bietigheim-Bissingen kommt, Thorsten?
Rammstein.
Nein, Pur.
Ach so. Ja, Mensch.
Ja, du als alter Pur-Fan hättest das natürlich wissen können.
Das ist ein reines Abenteuerland da unten, ja.
Ja. Ach, komm mit. Komm doch mit, Thorsten. Ja. beim KSC ist man einigermaßen traurig, glaube ich, in der Fanszene, dass dieses Sturmjuwel dann ablösefrei geht. Kann ich verstehen. Die Fortuna hat selber in ihrer Presseerklärung dazu gesagt, sie hätten ihn auch gerne bereits im Sommer verpflichtet. Da wollte der KSC ihn nicht gehen lassen. Da hätten sie dann noch ein bisschen abcashen können.
Auch da kann ich mich an die Gerüchte erinnern. Also das kann ich bestätigen, zumindest aus meiner Erinnerung, dass in der Presse der Name im Sommer durchaus kursierte.
Ja, und jetzt haben wir ihn, ich kann nicht viel zu ihm aktuell sagen, er hat 4 Spiele plus ein Pokalspiel gemacht. Diese Saison hat insgesamt 18 Bundesligaspiele, also ein junger Mann am Beginn seiner Karriere, verheißungsvolle Rückhand und ja, lassen wir uns mal überraschen.
Also ich kann noch ein bisschen was zu ihm sagen, das Allerwichtigste für uns Düsseldorfer ist aber, dass er am 11.11. Geburtstag hat.
Hillau. Oh ja, stimmt. Hillau.
Deutscher U20-Nationalspieler, zumindest vor seiner Verletzung, ist diese Saison, hat er wirklich nicht viel Glück, zu Saisonbeginn noch ein bisschen gespielt, dann Muskelfaserriss und dann eine stärkere Hüftverletzung und auch Hüft-OP, sodass er sich gerade, glaube ich, entweder in der Reha-Phase befindet oder zumindest noch was länger ausfällt. Das sind natürlich auch nicht die allerbesten Voraussetzungen, aber da haben wir wieder das alte Spiel. So ganz ohne ein Aber und in der Vita geht's halt leider nicht. Und so, dass wir es aber immerhin geschafft haben, von einem direkten Konkurrenten ein Talent herauszulösen. Ganz wichtig, Linksfuß, davon haben wir nicht allzu viele im Kader. Offensiv variabel auf beiden Außenbahnen oder in der Mitte, weil er ja auch nicht ganz klein ist, einsetzbar. Und wichtigste Eigenschaft, er ist ziemlich schnell. Und Tempo ist natürlich etwas, das suchen alle und das ist sinnvoll, sodass man sagen muss, die Leistungsfähigkeit ist natürlich jetzt aktuell noch nicht abzusehen, aber auch mal vorausgesetzt, dass er jetzt nicht der Topverdiener im Kader sein wird, sicherlich ein schlauer Transfer, ein guter Transfer, den man einfach mal machen kann. Auch hier, du hast es so schön trocken gesagt im Business-Deutsch, positive Kompetenzvermutung, sowohl hier auch bei den Verantwortlichen, die den Spieler offenkundig lange gescoutet haben, als auch beim Spieler selbst. Und die Stimmen aus Karlsruhe sprechen ja ebenfalls dafür, dass wir da einen guten Fang ab Sommer gemacht haben, in welcher Liga auch immer das dann sein mag.
Das wird sich dann zeigen, ja.
Ja, also das sind die Transfers, aber da dieser Transfer eben noch auf sich warten lässt, beziehungsweise eben im Sommer erst stattfindet, wie du gesagt hast, sind wir im Moment bei plus minus null. Der Kader ist also keineswegs breiter aufgestellt, obwohl sogar Ao Tanaka nicht zum Asien Cup gefahren ist. Das heißt, uns wenigstens zur Verfügung steht, und das scheint, so wie es aussieht, auch bitter nötig, denn Marcel Sobotka hat sich erneut, ich weiß gar nicht, ob es in der ersten Trainingseinheit war oder ob es beim Silvester-Raketenzünden war, hat sich erneut, beziehungsweise der Muskelfaserriss ist erneut aufgebrochen.
Ja, die Meldung ist vom 2. Januar gekommen. Ja. Ne?
Also das ist natürlich der Tag des Abflugs gewesen ins Trainingslager. Ob es da auch wirklich passiert ist am Flughafen, weiß ich jetzt nicht.
In einer individuellen Einheit brach die Verletzung wieder auf, steht hier, ja.
Wahrscheinlich zu früh angefangen, aber ist natürlich jetzt gefährliches Halbwissen von hier weit außen. Auch da habe ich dann teilweise schon gelesen, ja, immer verletzt, dass man den Vertrag verlängert hat mit einem Sportinvaliden.
Außer einem Zimmermann einmal am Kopf, ist er sofort verletzt.
Mal ganz ehrlich, also bis zu dieser Saison habe ich das Problem bei Sobotka jetzt noch nicht gesehen, aber diese Saison ist es mit den Muskelverletzungen bei ihm wirklich wie verhext, zumindest die erste Hälfte. Aber ob der Spieler jetzt gleichzeitig schon so viel verletzt ist wie Daniel Ginczek oder mit Abstrichen auch André Hoffmann, da würde ich die Kuh noch mal vom Eis lassen.
Ja,
so viel dazu. Weniger, aber Ao Tanaka bleibt eben. Also Ao Tanaka, das wollte ich noch kurz zu Ende ausführen, ist eben nicht mit Japan beim Asien Cup, der jetzt dieses Wochenende losgegangen ist. Übrigens ganz anders als Jackson Irvine und Connor Metcalf vom FC St. Pauli, die ja für Australien gestern das Spiel gegen Indien bestritten haben, auch beide 1-0 gewonnen. 2-0, sorry. Das heißt also, dass wir einen Spieler da zur Verfügung haben, der eigentlich jetzt normalerweise auch weg wäre. Wie die Absprache ist, weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass er in Ungnade beim Nationaltrainer gefallen ist, weil er ja gerade noch über die Feiertage bei einem Freundschaftsspiel, ich glaube, gegen Thailand noch getroffen hat für Japan und so. Ich glaube, da hat er so ein bisschen gewirkt, dass er hier bleibt, weil er natürlich immer noch den Hintergedanken hat, glaube ich, ja, einen Erstligaverein zu finden, obwohl ich persönlich das Gefühl habe bei Tanaka, dass er auch so ein bisschen, weil die aktuelle Saison ja durchaus auch dieses Ziel verspricht, da glaube ich nicht mehr so getrieben ist wie im letzten Sommer. Ich glaube, seine Einstellung ist ja, mal gucken, was geht, aber wenn er hier bleiben müsse, ist jetzt wirklich eine reine Vermutung und Spekulation.
Wann endet das Transferfenster?
Ja, am 31., ne? Wie das so ist. Also wir können dann, wenn wir dann die 3,8 Millionen geholt haben durch den Sieg beim FC St. Pauli, nichts einfacher als das. Dann können wir einfach noch schnell zuschlagen am 31. und noch für 3 Millionen neuen Spieler verpflichten. Nein, das werden wir mit Sicherheit nicht tun, aber wir könnten theoretisch einen Tag dann noch reagieren, wenn das Geld gesichert wäre. Also es gibt da Gerüchte. Anfang des Transfersfensters Stuttgart, zuletzt hieß es in Gladbach, sollte dort Kone verkauft werden, dass Tanaka da sehr ins Beuteschema passen würde. Da muss man also noch so ein bisschen abwarten. Durch die Verletzung von Sobotka ist es jetzt aber, glaube ich, durchaus nicht unwichtig, dass er uns, und generell würde ich ihn natürlich sportlich gerne bis Ende der Saison bei uns haben. Das würde aus meiner Sicht die Chancen auf etwaige Erfolge am Saisonende durchaus vergrößern. Aber du wolltest, glaube ich, eben noch über eine andere Verletzung sprechen, die sich leider im Trainingslager in Marbella ereignet hat.
Genau, bei unserem 6-2-Sieg gegen Dordrecht musste Jamil Siebert ausgewechselt werden. Ich fand, es sah jetzt gar nicht so schlimm aus. Ich habe das laufen lassen, ich habe es nicht komplett und voll fokussiert verfolgen können, leider. Aber da hat sich Jamil Siebert einen Innenbandriss im linken Knie zugezogen. Das heißt, er wird voraussichtlich für 2 Monate mindestens mal ausfallen. Das ist so die klassische Rekonvaleszenzzeit für eine solche Verletzung. Und dementsprechend müssen wir jetzt André Hoffmann in Watte packen.
Ja, und Jordi De Weis.
Und Jordi De Weis natürlich auch, genau. Das ist holländisch.
Es sind ja gerade viele Bauernproteste und da hört man wahrscheinlich auch sehr viel Zicke-Zacke-Zicke-Zacke, hoi, hoi, hoi. Da finde ich gut, dass du dich solidarisierst. Das führt jetzt zu weit, wenn wir da politische
Diskussion. Da möchte ich jetzt nicht drüber reden, Thorsten. Das wird mir das
ich zu glaube politisch. Auch.
Das ist nicht der Anspruch unseres Podcasts.
Ja, auch dünnes Eis. Aber das ist natürlich ein Problem und wir sind natürlich auf der Suche und ich halte das auch mittlerweile, wie glaube ich auch die Verantwortlichen, für das wichtigere Thema. Wir sind ja noch auf der Suche nach einem Defensiv-Allrounder. Also als ich mir die Beschreibung von Daniel Thune die Tage irgendwo durchgelesen habe, es mag in der Rheinischen Post gewesen sein, also man suche einen Außenverteidiger, der auch in der Innenverteidigung und auch vielleicht im defensiven Mittelfeld spielen könne. Da habe ich natürlich als erstes an Tim Oberdorf gedacht und mich gefragt, inwiefern seine Schwester vielleicht mal Interesse hätte.
Oder sein noch nicht so bekannter Bruder Tom Oberdorf.
Ja, genau, Tom Oberdorf oder Lenus Oberdorf.
Linus Oberdorf,
ja. Ja,
weiß es nicht.
Also im Prinzip ist das ja sein Profil und wir sind, glaube ich, auch alle froh, dass wir ihn haben. Aber durch die Verletzung von Siebert, die ja nun wirklich auch langwierig werden könnte, das ist nicht zu unterschätzen, denn ohne da vorwegzugreifen, ob King Manu schon soweit ist da für die Innenverteidigung, da kann man definitiv mal ein Fragezeichen hintersetzen, wenn es also hart auf hart käme. Da weiß ich nicht, ob ich da so glücklich wäre, ihn dann da auch mal so über 90 Minuten wirklich ins vermeintlich kalte Wasser zu werfen. Das heißt, wir suchen noch da und inzwischen durch die Verletzung ist es auch wirklich notwendig aus meiner Sicht, dass wir unbedingt noch einen Defensivspieler, vor allem für die Außenbahnen, aber mit notfalls auch die Möglichkeiten der Innenverteidigung zu spielen, holen können. Denn gerade auf den Außenbahnen, Zimmermann war im Trainingslager dabei, aber kann aktuell noch nicht mit der Mannschaft trainieren. Das heißt also, er wird kaum gegen Hertha zur Verfügung stehen, aus meiner Sicht. Und wenn, dann auf gar keinen Fall in der Startelf. Aber ich glaube, es wird eh eng diesen Monat. Wenn man sich die Interviews mit ihm anhört, dann ist, glaube ich, sein Ziel schon irgendwie noch bei den St. Pauli-Spielen vielleicht im Kader zu sein. Aber das wird alles knapp. Und dann war es ja auch so, dass Nicolas Gavory im Prinzip das gesamte Trainingslager krank im Bett lag. Ich glaube, er hatte da eine Grippe oder sowas oder einen grippalen Infekt, sodass er praktisch nicht trainieren und auch nicht an den Testspielen, also auch gestern, nicht teilnehmen konnte. Sodass also schon wieder 2 Außenverteidiger ausfallen. Uchino ja seit der Hinrunde, also zumindest seit dem Ende der Hinrunde, jetzt nun auch bei uns eher mit einem Fragezeichen versehen ist. Gestern wurde da Sena Sosu auf der linken Seite ausprobiert, können wir auch gleich beim Testspiel noch vielleicht 2 Worte zu sagen. Wir haben da wirklich Bedarf. Emma Ioa kommt nämlich auch gerade erst aus einer Verletzung zurück. Ne? Wir erinnern uns, hatte sich ja im Pokalspiel in Magdeburg einen Muskelfaserriss geholt.
Ja, das ist alles auf Kante genäht, ne?
Das ist aktuell nicht auf Kante, das ist aktuell, fehlen uns da wirklich Leute. Ne? Ja. Also vor allem Leute, mit denen wir keine drastische sportliche Schwächung haben. Also das muss man dann leider bei Spielern wie Oshino dann aktuell dann doch leider sagen. Also ich hoffe wirklich, dass sich da was tut, idealerweise vielleicht auch noch diese Woche, dass wir zumindest wen dann noch im Kader gegen Hertha haben. Denn ansonsten, ich sehe, also Zimmermann wird kaum zurückkommen in der nächsten Woche und selbst Gavory muss man jetzt mal abwarten. Der ist jetzt im Prinzip auch über eine Woche ausgefallen, inwiefern der spielfit ist. Also, das geht schon wieder gut los, das muss man leider sagen. Gestern gab es auch noch ein paar krankheitsbedingte Ausfälle von Engelhardt und Felix Klaus. Die sollten aber wenigstens zurückkommen und es hat sich auch zum Glück niemand weiteres verletzt. Aber dass eigentlich der wichtigste Erfolgsfaktor für die Rückrunde ist echt Gesundheit bei uns, den Spielern. Und nein, ich will jetzt nicht erneut die Kaderdiskussion führen. Übrigens, die Mannschaft mit dem zweitkleinsten Kader ist der FC St. Pauli, steht auf Platz 2. Ne? Kann man ja auch mal sich fragen, ob diese Strategie so grundfalsch ist, dass man sagt, lieber klein und dafür qualitativ hochwertig, als wie bei Hertha BSC mit 35 Spielern oder so. Ja, also das leider geht es so ein bisschen so los wieder, wie es auch aufgehört hat. Und das trifft, Achtung, Übergang, das trifft auch im Prinzip auf die Leistungen auf dem Platz zu, wenn man sich die drei Testspiele zu Gemüte führt. Ich habe jetzt alle drei, also wir waren natürlich nicht im Trainingslager in Marbella, das müssen wir vielleicht.
Ausnahmsweise nicht. Wir machen ja schon wirklich viel. Und ich sag mal, letztes Jahr im Sommer waren wir auch in Österreich zur gleichen Zeit, als die Fortuna auch in Österreich war, nur halt in einer komplett anderen Ecke. Also ja. Da hätten wir dann, glaube ich, ich hatte mal ganz kurz da überlegt, ob man das macht, aber ja, ich sag mal, irgendwie 4 bis 6 Stunden eine Strecke Fahrt quer durch Österreich, um ein Testspiel gegen irgendeinen Drittligisten aus Bulgarien zu gucken oder sowas. Also so bescheuert bin ich dann auch nicht, oder nein, nicht bescheuert, es ist, sag mal, positiv verrückt, aber ich glaube, ich hätte auch größere Diskussionsthemen mit meiner Frau, wenn ich jetzt noch in die Trainingslager reisen würde. Ich weiß, dass manche Leute auch als Familienurlaub gleich mitmachen, habe ich auch gesehen. Ja, bei uns leider nein.
Wir brauchten auch ein bisschen Pause, das ist auch manchmal ganz schön. Also nein, wir waren nicht vor Ort, auch gestern nicht in Bielefeld beim Spiel, aber ich habe sie zumindest über die YouTube-Streams von Fortuna verfolgen können. Fangen wir mal mit dem Spiel gegen Nijmegen an. Das fand, ich glaube, letzte Woche Montag statt im Trainingslager eben dann. Und Daniel Thun nutzte das Spiel, um die Dreierkette noch mal so ein bisschen zu üben, zu trainieren, mal im 3-5-2 anzutreten mit Daferner und Nimic im Sturm. Klappte mehr schlecht als recht. Also die erste Halbzeit war wirklich schwach, auch wenn Nijmegen sicherlich kein schlechter Gegner ist und erste holländische Liga, aber da waren es, ja, also im ersten Gegentor sah Hoffmann nicht gut aus, da fehlte noch ein bisschen die Praxis. Beim zweiten fußballerischen Fehler von Niemczycki, der in dem Spiel gespielt hatte, der den Ball am Strafraum im Prinzip dem Gegner in die Füße spielt und der kann dann querlegen und dort wird vollstreckt. Da haben wir uns so ein bisschen selber ein Beinchen gestellt. Also dieses übliche Prinzip eigentlich auch in der Partie, in der ersten Halbzeit schläfrig, aber ich sage jetzt mal mit ein bisschen taktischer Experimentiererei auch verständlich. In der zweiten Halbzeit dann deutlich besser, vor allem Jollis war sehr auffällig, meiner Meinung nach, traf auch einmal oder sogar zweimal Pfostenlatte und sonst was. Also da hätte auch ein Anschlusstreffer fallen können und mit vielen Wechseln. Da waren wir auch, glaube ich, dann zurück im alten System, wenn ich mich nicht täusche. Da lief es dann besser, aber insgesamt ist das ähnlich wie im Prinzip beim Holstein-Kiel-Spiel in der Hinrunde. Man kann gerade gegen gute Gegner nicht immer sowas dann kompensieren. Aber in dem Spiel würde ich jetzt mal sagen, naja gut, mit ein bisschen Experimentiererei ist das in Ordnung. Man sollte generell, das ist eine Faustregel, die ich glaube ich jetzt in 30 Jahre Fußball gucken verinnerlicht habe, man sollte generell Ergebnisse aus Testspielen nicht zu sehr interpretieren. Und
ach, schade, weil ich hätte so ein, das 6-2, das wäre doch eigentlich
ja, es hat ja am Ende selten wirklich Aussagewert. Was man aber, wenn man die Leistungen gesehen hat, und wir können auch gleich weitermachen, wir müssen ja jetzt nicht jedes Testspiel durchanalysieren, gegen Dordrecht, auch da waren wir erst in Rückstand, allerdings eben gegen einen niederländischen Zweitligisten, der dann auch wirklich sehr luftig verteidigt hat, vor allem Jollis, also in dem Spiel war er wirklich herausragend gut, hat da Katz und Maus, wie man so schön sagt, auf der linken Seite mit seinem Gegenspieler gespielt.
Ja, das war schon, das konnte man sehr schön ansehen.
Sehr also schön, das, sehenswertes Tor, das 1-1. Ne? Also, ja, wenn man sich da die Highlights anguckt, wie er zweimal antäuscht und dann genau die Lücke findet und den Ball da reinschlänzt. Alles gut und schön. 1-0 oder beziehungsweise das 0-1. Auch ein Patzer von Kastenmeier, also er ist damit Neon Schitzke gleichgezogen. Hat ebenfalls ein Spieler quasi im Strafraum den Ball in die Füße gespielt und weil Kastenmeier neben dem Tor stand, hat dieser dann auch dankbar ins leere Tor einfach vollendet. Ansonsten Fortuna da schon sehr stark. Man hat da die kuriose Einteilung gehabt, dass man das Spiel also 120 Minuten gespielt hat.
Stimmt, dann 45 plus 45 plus 30 gespielt.
Ja. Genau, also nach 90 Minuten stand es 4-1 für die Fortuna. Das wäre das 90-Minuten-Ergebnis gewesen. Übrigens in der Partie dann auch wieder im alten System, also mit Viererkette und dem Dreiersturm, welches, das haben jetzt die Spiele schon gezeigt, der Mannschaft aktuell wirklich besser liegt. Zumindest defensiv war das prinzipiell in Ordnung in dem Spiel. Also das Gegentor fiel wirklich nur aufgrund dieses individuellen Patzers. Dann in der Verlängerung, in der wirklich viel durchgewechselt wurde, gab es dann nochmal ein 4-2. Aber das ist dann eben das Problem. Da gibt es dann so viele Wechsel und Hin- und Her-Geschichten, da muss man jetzt nicht so viel interpretieren. Klaus macht nach einer sehr kuriosen Szene das 5-2 in dem Spiel, nämlich durch einen indirekten Freistoß im Strafraum des Gegners, den Fortuna zugesprochen bekommen hat, weil ein Gegner angeblich den Ball mit dem Körper zu sehr gesperrt hat, als er fast auf ihm lag. Sieht man jetzt in Pflichtspielen auch nicht so häufig, so eine Szene. Und dann hat er den indirekten Freistoß tatsächlich in die Lücke an der Mauer vorbei ins Tor gesetzt. Und da ferner feierte sein erstes Tor für die Fortuna mit dem 6-2 im Prinzip mit dem Abpfiff. Ja, also in dem Test im Prinzip hat sich aber auch wieder das gezeigt, was wir aus der Hinrunde kennen. Nach anfänglicher Schläfrigkeit das Spiel dominiert, gedreht und gegen einen dann schlecht verteidigenden Gegner auch nicht nachgelassen. Tatsächlich waren sogar 6 Tore noch relativ wenig. Man hätte sogar noch mehr schießen können. Und das gleiche Prinzip zeigte sich nochmals gestern gegen Arminia Bielefeld, sowas wie die Generalprobe, auch wenn Engelhardt natürlich krank fehlte, genauso wie Felix Klaus. Dafür spielte Nimic auf der rechten Seite und ich weiß nicht, ob es ein Hot Take ist, aber mein Gefühl sagt mir, auch so von den Eindrücken aus dem Testspiel, ich würde nicht vom Stuhl kippen, wenn in Berlin auf der rechten Seite Nimic statt Klaus beginnt.
Oha.
Ja, den, also vielleicht sagt der Trainer dann auch, ja, nee, hier Olympiastadion, ich weiß nicht, wie viele Tickets verkauft sind, 50.000 Leute oder 40.000, ist vielleicht ein bisschen heikel, den Jungen da reinzulassen, aber ich könnte mir vorstellen, weil Nimic hat mir sehr gut gegen Dordrecht gefallen, hatte auch gegen Bielefeld gute Aktionen, Ich glaube wirklich, die Szenen oder die Momente am Ende der Hinrunde, die haben ihm ein bisschen Schwung gebracht. Jetzt müssen wir halt mal gucken, inwiefern das eben auch gegen einen defensiv kompakten Gegner wie die Hertha, über die wir gleich noch sprechen werden, so ein bisschen passieren wird. Ja, gestern 2-2 gegen Bielefeld. Fortuna aus meiner Sicht über 90 Minuten die bessere Mannschaft und hat halt wirklich sehr viele Torchancen vergeben in dem Spiel. Nicht typischerweise ein Problem unserer Mannschaft, weshalb ich da nicht gleich in Panik diesbezüglich geraten würde. Aber auch in dem Spiel wieder 2 Gegentore. Auch da in Rückstand gestanden, gekommen, wirklich aus dem Nichts, muss man sagen, vor der Pause, halt unachtsam gewesen. Aber auch da muss man sagen, ja, Sina Susu auf der linken Seite in der Außenverteidigung und Emma Ioa auf rechts, das war sehr offensiv und da sind wir eben auch in diesen Konter dann mal reingetapert. Das meinte ich mit, da ist echt ein bisschen personell Not am Mann. Ich fand, Sina Susu und King Manu haben in dem Spiel ein bisschen gezeigt, gegen ja doch jetzt hier und da eine durchaus ordentlich besetzte, wenn auch jetzt Drittligamannschaft von Arminia Bielefeld, ja, dass sie vielleicht für den harten Zweitliga-Alltag noch nicht Startelf-Kandidaten sind. Und da hätte ich wirklich ein bisschen Bauchschmerzen, wie man so schön sagt, wenn wir wirklich auf die beiden, auch vor allem über einen längeren Zeitraum oder jetzt gerade in den so wichtigen Auftaktspielen in den nächsten Wochen setzen müssten. Also nochmals, ich hoffe, also die beiden sind talentiert und ich würde mich auch freuen, wenn sie die nötige Entwicklung da machen. Ich sehe sie aber aktuell gefühlt von meinen Eindrücken noch nicht so weit. Ja, also das heißt, also gestern war es ein bisschen unglücklich, aber eben auch immer diese Schläfrigkeiten, also auch hinten raus, dass da Ferner macht es 2-1, ne? Das hat mich sehr gefreut für ihn und das meinte ich mit, er deutet ja in den Testspielen schon an, dass er durchaus eine Bereicherung sein kann, ne? Wenn du Stürmer hast, den du einwechselst und der macht dann auch noch ein entscheidendes Tor und so, das lässt sich gut an, aber dass wir dann kurz vor Schluss das 2-2 kassieren und ja, auch da war ordentlich dann nochmal durchgewechselt in der Defensive, Hoffmann war nicht mehr drauf, King Manu und De Weis haben gespielt, De Weis gestern auch über 90 Minuten, was ja sicherlich für die Fitness auch nochmal wichtig war, aber das hat mich natürlich dann nicht so glücklich gestimmt. Gefühlt gibt es immer noch zu viele Gegentore in manchen Partien. Da müssen wir echt zusehen, dass wir dieses Problem langsam ja ein bisschen in den Griff bekommen. Aber ich verstehe es natürlich auch, dass die personelle Lage da eine Rolle spielt.
Ich werde am Mittwoch mit Daniel Thun darüber sprechen, wenn das okay ist für dich. Da ist ja das die Mitgliederveranstaltung auf dem Karlplatz, da wird Daniel Thun dann auch zum Händeschütteln dastehen und dann werde ich ihn mal darauf ansprechen, dass wir das hier im Podcast als Schwachstelle identifizieren konnten und ihn dann in unserem und im Namen unserer vielen tausend Follower bitten, da noch was dran zu tun. Ansonsten vielen Dank für... Ja, bitte?
Ich glaube übrigens, er heißt inzwischen offiziell Karlsplatz. Er hat das Fugen-S bekommen, weil es im Sprachgebrauch so üblich war bei vielen Düsseldorfern, dass er jetzt offiziell der Karlsplatz ist. Aber hey, es gibt genügend Düsseldorfer Zuhörer hier, die uns bestimmt Weisheit dazu kundtun möchten.
Ja, und zwar an kontakt@gebrabbelrotweiß.de.
Richtig.
Ja. Vielen Dank für die Zusammenfassung dieser drei Spiele, denn leider konnte ich tatsächlich nicht so sehr viel davon sehen, insbesondere das Bielefeld-Spiel konnte ich gar nicht schauen. Da war ich in einem fremden Land, im Phantasialand gestern.
Nicht im Abenteuerland?
Nee, nicht im Abenteuer. Es geht viel um Länder heute. Ja. Abenteuerland, Phantasialand war ich mit unserer kleinen Tochter und bin relativ viel Pferdekarussell und so gefahren.
Klingt natürlich auch super.
War aber auch schön, genau, ne, mal den Kopf frei bekommen, bevor man wieder in die stressige Podcast-Realität startet. Und ich habe mich natürlich auch inhaltlich dann doch auf der Rückfahrt nochmal vorbereitet, nämlich für die Lieblingsrubrik vieler Menschen und die heißt Andis Pyro-Ecke.
Machen wir das? Ist das jetzt eine Rubrik,
nee, das ist was kein, du heute nein, erzählst?
Ich würde auch sagen, ich habe jetzt keine Lust, den Jingle einzuspielen.
Nee, alles gut. Ich wollte nur erzählen, wir haben für zwei für Fehlverhalten in zwei Spielen haben wir die Rechnung bekommen vom DFB. Denn sowohl bei der Spielvereinigung Unterhaching hatten wir ein bisschen was gezündelt, als auch beim Spiel gegen den 1. FC Kaiserslautern gab es ja irgend so eine Szene, weiß
was,
ich gar nicht.
Was war da?
Ich weiß auch. Ach, da war, ich glaube, da haben wir grandios das Spiel gedreht und dann haben hinterher Leute versucht.
Strafe zahlen wegen Geilheit.
Wegen zu gut sein, ja. ich glaube, da hat irgendwie eine Flasche, ist ihm aus der Hand gerutscht oder irgendwie sowas. Und wir müssen, und da bin ich wirklich, also da sind wir ja mit so vielen blauen Augen an finanziellen Dingen vorbeigestraft. Wir zahlen für alles dieses zusammen 13.300 Euro.
Man weiß wirklich nicht, wie diese Strafen zustande kommen. Das ist ein bisschen random, ne?
Da ist auch noch der Böller, den es irgendwann gab. Da haben wir zwei bengalische Feuer und so weiter und so fort. Also, wenn man sich wirklich und diese Strafe, die da gegen den 1. FC Köln ausgesprochen wurde, irgendwie von knapp 700.000 Euro, ne? Da denkst du auch so, ja, okay, natürlich haben die haben da auch viel abgefackelt und sowas und dann wurde auch das Spiel später angegriffen und sowas. Aber man darf ja jetzt diesen Flaschenwurf auch nicht bagatellisieren und heieiei, haben wir richtig Schwein gehabt. Also 13.300 Euro, alles gut, hui, Glück gehabt. Mund abwischen, bitte keine Flaschen mehr werfen.
Ja, die FCK-Social-Media-Bubble kocht vor Wut.
Ja, ist das so? Ich habe da nicht reingeschaut. Ja,
aber die haben gerade ganz andere Sorgen, glaube ich, auch noch davon abgesehen. Wobei der FCK ja wirklich hier megamäßig aufrüstet. Ist toll, ja, wenn man so Investorenpools im Hintergrund hat, die ganz einfach Region dieses Geld immer, Investorenpools der Region, dass da immer das Geld reingebuttert wird, das ist schon... Ist ja immer sehr faszinierend, was da so im Hintergrund passiert. Ja, aber wirklich Schwein gehabt, ne? Also das hätte auch ganz anders, also im Worst Case hatte ich sogar schon damit gerechnet, vielleicht machen sie sogar sowas wie einen Teilausschluss und so. Aber es gibt auch nichts Neues, ne, bei den Ermittlungen. Chefermittler Hovemann hat ja noch nichts da.
Ja, wir hatten, was war denn der letzte Stand war doch irgendwie, dass sie die Videobilder auswerten und sie hätten wohl Videobilder von diesem Menschen, aber noch keinen gefunden, der den kennt. Naja, also das war zumindest, ich glaube, Stand auf der Mitgliederversammlung, wenn ich mich recht entsinne.
Nee, der Stand da war, dass sie bei der Polizei, glaube ich, angefragt hatten, ob sie die Bilder veröffentlichen dürfen. Stimmt, ob
es veröffentlicht werden darf. Naja, genau.
Um eine öffentliche Fahndung nach dem Übeltäter oder Übeltäterin damit zu starten. Ja, also ist ein bisschen unterm Radar mittlerweile, was da, ob da noch was bei rumgekommen ist, vermutlich eher nicht. Vielleicht hat man aber auch glaubhaft versichern können, ja, wir haben alles Mögliche getan, um die Person zu kriegen, aber es ist ja generell diese, ja, nee, wir brauchen jetzt nicht über diese ganzen Strafgeschichten und Kollektivstraf Sachen dahinter diskutieren, aber im Vergleich zu gewisser Pyrotechnik hier und da mutet die Zahl außerordentlich niedrig an. Ne? Und die Verhältnismäßigkeit und auch Transparenz ist bei diesen Strafen irgendwie überhaupt nicht gegeben.
Ja, die Fortuna hat dem übrigens bereits zugestimmt.
Ja, so,
ja, okay, nee, kein Problem. Wollen wir Bar haben? Ja. Wir können das jetzt sofort vorbeibringen.
Nee, das ist klar.
Ja, blicken wir doch auf hoffentlich erfreulichere Dinge, die in der nächsten Woche passieren werden.
Ja, das wissen wir natürlich noch nicht.
Ne? Nee, aber also hoffentlich erfreulich. Also sagen wir mal, prinzipiell, sie werden passieren, denn wir werden wohl gegen die Hertha spielen, so nichts Schwerwiegendes dazwischen kommt.
Ich behaupte wir werden sogar in Berlin spielen.
Boah, das ist aber jetzt, lehnt sich aber ganz schön weit aus dem Fenster.
Ja.
Ich behaupte sogar, dass wir mit 4 Personen vor Ort sein werden.
Auch das, wenn alles glatt läuft, wird so sein. Wobei eine der 4 Personen nicht podcastfähig ist.
Nee, das stimmt.
Nicht podcast geeignet.
Ja, wobei Aline hat das doch letztes Mal eigentlich
geprüft. Sie hat ja auch ihre Fans, ja? Das,
ja, mehr Aline gefordert.
Richtig.
Vielleicht.
Richtig. Möglicherweise bekommt ihr die Geister, die ihr gerufen habt.
Selbst schuld.
Genau, ja, für uns wird es, genau wie für unsere Mannschaft, zur Hertha nach Berlin gehen. Wir werden dort vor Ort uns das Spiel anschauen. Und ja, das bedeutet natürlich gleichzeitig, dass die Rückrunde für die Fortuna beginnt. Einmal haben wir die Saison gegen die Hertha im Hinspiel gespielt, 1-0 gewonnen durch ein Tor von Daniel Ginczek. Keine Ahnung, wer das ist. Steht irgendwie aktuell gar nicht bei Fortuna im Kader, der Spieler. Seltsam.
Muss ein Fehler sein.
Ja, muss ein Fehler sein in der Matrix. Und es hat sich durchaus ein bisschen noch bei der Hertha getan. Also wenn wir uns daran erinnern, dass gegen uns noch Spieler wie Suazerda oder Marco Richter oder auch im Tor Oliver Christensen gespielt haben, die sind alle nicht mehr da. Und teilweise wurden neue Spieler verpflichtet, teilweise sind andere aufgerückt. Wenn wir hinten im Tor anfangen, Tjaak Ernst ist die neue Nummer 1. Der ist gerade mal 20 Jahre jung, spielt aber echt eine ordentliche Saison, also richtig gutes Torwarttalent. Marius Gersbeck, obwohl er jemanden krankenhausreif geprügelt hat, durfte Entschuldigung sagen.
Ja, jetzt wärmen sie doch nicht wieder die alten Kamellen auf.
Ja, ich persönlich fand, es ging schon alles sehr schnell. Also ich sage ja nicht, dass der Spieler niemals wieder Fußball spielen darf, aber ich hätte mir vielleicht mehr als mal so einen Monat Pause gewünscht. Aber okay, muss jeder moralisch selber vertreten, wie er das so sieht. Und dann hat die Hertha eben noch ein paar Leute verpflichtet. Einen sehr schmerzhaften Transfer aus Düsseldorfer Sicht gab es natürlich, denn Micha Kabovnik wurde verpflichtet. Da sieht man, wenn man aus der zweiten Liga mit großen Schulden absteigt, kann man trotzdem im Tagesgeld sowas noch bezahlen. Denn nein, den Spieler haben sie nicht für 500.000 gekriegt. Vielleicht nicht für die vollen 2 Millionen, die ursprünglich von Brighton aufgerufen wurden. Aber was siebenstelliges hat die Hertha da bezahlt. Und das geht eben nur als Erstliga-Absteiger. Also all die Leute, die Schaum vor dem Mund haben, warum Fortuna denn diesen Spieler nicht verpflichtet habe, anstelle von der Hertha, denen sei gesagt, das ist finanziell aktuell utopisch, so etwas zu tun. Der hat jetzt
auch noch nicht so wahnsinnig reüssiert, ne?
Wollte ich gerade drauf hinaus. Ne? Also er hat jetzt noch nicht groß aufgetrumpft, hat auch zwischenzeitlich den Stammplatz verloren. Auch da die alte Geschichte, dass er so gerne zentral spielen möchte und das dann auch ein paar Mal gemacht hat und zentral jetzt gar nicht so herausragend war. Also ähnlich wie bei uns, wo die Trainer dann sowohl, also jetzt unisono Daniel Thun als auch Pal Dardai gesagt haben, nö, außen finden wir ihn eigentlich besser. Jetzt hat er sich aber eigentlich den Stammplatz als linker Verteidiger durchaus mit allen Stärken und Schwächen, die Michael Kabownik so hat, durchaus erobert. Insofern von der Geschwindigkeit her sicherlich ein interessantes Duell, ne? Kabownik gegen Niemic zum Beispiel.
Ja.
Interessant. Der wird uns also auf der falschen Seite begrüßen. Ebenfalls noch verpflichtet, also jetzt ohne, dass wir die Liste durchgehen, aber Spieler, die im Hinspiel noch nicht da waren, unter anderem war das Andreas Bouchalakis, griechischer Nationalspieler fürs zentrale Mittelfeld von Olympiakos Piräus, glaube ich, ausgeliehen, wenn ich mich nicht täusche. Der hat auch durchaus, der funktioniert auch durchaus eingeschlagen, etwas mehr als Belay Hussein, der ebenfalls für dieselbe Position gekommen ist, aber noch so ein bisschen seine Form da sucht. Und im Sturm sicherlich noch eine ganz wichtige Verpflichtung, die auch gegen uns wahrscheinlich eine wichtige Rolle spielen wird, nämlich Haris Tabakovic. Diese Saison mit 12 Toren, glaube ich. Mit 12 Toren.
Ja.
Der beste Stürmer.
Neun.
Okay. Ja. Der beste Stürmer bei der Hertha diese Saison. Sicherlich kam von Austria Wien, sicherlich einer der besseren Stürmer in dieser Liga, auf dem wir auch achten müssen. Was ansonsten natürlich sich in der Hinrunde herauskristallisiert hat, ist, dass Fabian Reese bei Hertha eine ganz, ganz große Rolle spielt. Sogar ligaübergreifend kann man sagen, sicherlich mit der beste Außenbahnspieler linksaußen, den die zweite Liga aktuell formtechnisch zur Verfügung hatte oder der in der zweiten Liga aktiv war, bis er dann Corona hatte über die Feiertage. Und seitdem kommt er nicht wieder auf die Beine. Blutwerte sind wohl immer noch schlecht. Nicht im Trainingslager, hat keine der Testspiele gespielt. Auch gestern bei Herthas Generalprobe gegen die Glasgow Rangers kam er nicht zum Einsatz, war also auch nicht dabei. Ich glaube kaum, dass Reese gegen uns spielen können wird. Woche bis
mal nicht starten. Ne?
Auf keinen Fall. Und das hat sich gegen Osnabrück vor Weihnachten schon gezeigt. Das ist eine erhebliche Schwächung im Offensivsystem der Hertha. Da ist Reese schon der Mann, der die Fäden in der Hand zieht. Insbesondere, weil Florian Niederlechner, der andere Stürmer neben Tabakovic, der gerade vor der Winterpause im Prinzip die meisten Tore erzielt hatte, sich in diesem Spiel gegen Osnabrück eine rote Karte ich glaube, viral ist vor allem seine Aufregung über den VAR hinterhergegangen, war auch bei Anzeigler zu sehen und so. Eine rote Karte, also sich verdient hatte durch ein relativ fieses Foulspiel und also gegen uns gesperrt sein wird. Also die nächste Schwächung der Hertha, und es gibt noch eine dritte, denn inzwischen Kapitän und Abwehrchef Toni Leistner konnte ebenfalls die letzten zwei Wochen nicht mehr trainieren, wegen muskulärer Probleme, hat auch gestern die Generalprobe. Nein. Stand auch nicht zur Verfügung. Auch da wird die Zeit knapp. Die Hertha hatte zwar letzte Woche verkündet, dass man damit rechnet, dass er zum Auftakt gegen Düsseldorf zur Verfügung steht. Aber das könnte, weil es wirklich so diese Achsenspieler sind, ne? Das sind wirklich so die Leistungsträger bei Hertha. Zumindest Reese und Leistner, aber zuletzt mit Abstrichen auch Niederlechner. Wenn es dumm läuft für die Hertha, dann fallen die alle aus. Ansonsten vielleicht einen Namen, den man noch erwähnen möchte für die jungen YouTube-Kids unter euch. Nada Jindawi
auch so junge YouTube-Kids zu Hause.
1,8 Millionen Follower. Da müsst ihr noch ein bisschen folgen und die Telefonlawine verfolgen, damit unser YouTube-Kanal. Ich glaube, bisher hat er zwei Abonnenten, nämlich dich und mich. Aber wir haben auch noch niemandem verraten, dass unser YouTube-Kanal existiert. Aber mal gucken, ob wir bis nächste Woche 1,9 Millionen schaffen, ja, um dann mehr zu haben wie er. Für die Leute, die Geschichte nicht dahinter kennen, er hat im Prinzip verfolgt er seinen Jugendtraum, Fußballprofi zu werden, schon jetzt seit mehreren Jahren über die sozialen Medien. Er hat vorher, ich weiß nicht mehr genau, wo überall, bis auf einen Club, da weiß ich sehr genau, bei dem er gespielt hat, nämlich in Fortuna Düsseldorfs zweiter Mannschaft für eine Saison, hat er im Prinzip seinen Weg zum Fußballprofi in Vlogs festgehalten, also in Videotagebüchern. Und jetzt tatsächlich den Sprung in die zweite Mannschaft von Hertha BSC geschafft. Und durch die Personalnot vor Weihnachten bei der Hertha ist der sogar die erste hochgespült worden.
Hat unter anderem Pflichtspieldebüt, glaube ich, im DFB-Pokal. Ne?
Gegen den HSV, ja. Genau. Da hat er unter anderem gespielt und ich glaube auch einen Elfmeter im Elfmeterschießen verwandelt später. Ist aber sicherlich, ist natürlich ein Spieler, über den man niemals reden würde, wenn der diese YouTube-Geschichten nicht am Laufen hätte. Ja, sportlich ist er jetzt nicht der Topstar der Liga. Ne? Also, nee. Der ist halt ein technisch guter, durchaus nicht langsamer Außenbahnspieler, würde ich jetzt sagen, aber ich wollte die Geschichte dahinter einfach mal noch kurz so ein bisschen erwähnt haben. Ansonsten noch, bevor du vielleicht noch Statistiken hast, das weiß ich nicht, eben zum letzten Testspiel der Hertha, also vor der Winterpause im letzten Pflichtspiel gab es ein 0:0, eben ohne besagten Rehse gegen den VfL Osnabrück. Und gestern, nachdem man also vorletztes Wochenende 3:0, ich glaube, gegen Maastricht verloren hatte, haben sie gestern gegen die Glasgow Rangers 1:0 gewonnen. Durch ein Tor von Marc-Oliver Kempf. Und natürlich ist man da prinzipiell zufrieden. Und das ist sicherlich auch ein Ergebnis, auch wenn die Rangers jetzt vielleicht auch nicht mehr absolutes Top of the Pops sind wie der einst, ist das natürlich ein beachtenswertes Ergebnis. Bedeutet jetzt aber nicht, dass die Hertha jetzt ein absolutes Spitzenteam ist, sondern sie sind ja gerade tabellarisch in der Verfolgerrolle und deshalb ist es umso wichtiger, dass wir vor allem nächste Woche den Auftakt in Berlin nicht verlieren, denn dann wäre die Hertha auf 2 Punkte an uns ran und könnte womöglich noch etwas Morgenluft an den Aufstiegsplätzen schnuppern, denn man hat sich dann doch, nachdem der Start unter anderem durch die Niederlage bei uns doch gehörig in die Hose ging, durch auch die letzten Kaderveränderungen, die dann im August noch stattgefunden haben, hat man sich doch dann doch deutlicher stabilisiert. Immer noch Ausschläge in beide Richtungen. Also Hertha hat die Saison, macht sie nicht den Eindruck eines absoluten Spitzenteams. Und ich denke, da wollen wir sie auch gar nicht erst auf solche Gedanken kommen lassen. Nächste Woche ist nicht davon auszugehen, dass diesen Winter transfertechnisch noch viel passiert. Da hat man schon verlauten lassen, also wenn was passiert, dann nur nach dem Spiel abgegeben wurden, denn der Kader ist wirklich massiv groß bei Hertha, ich glaube einer der größten der Liga. Ich habe es jetzt nicht ganz auf dem Schirm, wie viele, aber so, dass man eben also eindeutig mit dem Ziel in dieses Spiel gehen sollte, natürlich auf gar keinen Fall zu verlieren, idealerweise natürlich auch noch 3 Punkte zu holen, Hertha aber durchaus nicht so schlecht zu Hause, dürfte auch durchaus ein gut besuchtes Spiel sein, sodass das keine einfache Aufgabe zum Auftakt für uns wird. Insbesondere sollten wir weiterhin so unkonzentriert in den Anfangsphasen der Spiele agieren.
Ja, dann liefere ich gerne noch ein paar Statistiken dazu, sowohl persönliche als auch global-galaktische. Die Fortuna und die Hertha haben sich insgesamt 41 Mal duelliert in den vergangenen Jahren, davon 26 Mal in der Bundesliga, 2-mal in der Bundesliga-Relegation, 4 DFB-Pokalspiele und 9-mal in der zweiten Liga. Die Fortuna hat leicht die Nase vorn mit 13 Siegen, die Hertha 10 Siege und es gab 18 Unentschieden. Ja, und unsere persönliche Bilanz könnte nicht unterschiedlich, also sie ist gemeinsam, aber sie könnte in den Spielen und in den Herangehensweisen nicht unterschiedlicher sein, denn wir waren im Jahr 2019 2-mal bei der Hertha zu Gast, einmal im April, als wir 2:1 gewonnen haben in der Bundesliga.
Benito Raman großartiges
traf Tor gemacht. Das Tor. Wir waren in der Hyundai-Loge zu Gast, hatten strahlenden Sonnenschein, waren hinterher extrem betrunken, hatten sehr viel Spaß am Ganzen drumherum. Aline war auch dabei, also vielleicht ein gutes Omen, dass sie jetzt auch mit in Berlin ist am kommenden Wochenende. Ja. Im gleichen Jahr, im Oktober.
Und ich habe an dem Wochenende auch noch im Mannschaftshotel von Fortuna zufällig genächtigt. Sie hatten dasselbe Hotel ausgesucht wie ich.
Ach ja, stimmt.
Und richtig. In dem Hotel sind wir dieses Mal auch. Und mal gucken, wenn die Fortuna im selben Hotel ist, dann wären wir unterm selben Dach.
Wir tun alles, was der Fußballgott uns.
Ja, wir sind ja auch immer im Mannschaftshotel des FC St. Paulis, wenn wir da auswärts spielen.
Ja. Im gleichen Jahr 2019 waren wir dann noch einmal da, nämlich im Oktober sind wir da.
Und nicht im selben Hotel, das war nämlich ausgebucht. Also, stimmt. Omen.
Ja, und da haben wir dann an einem sehr unangenehm kalten, nass, regnerischen Abend eine 3:1 Niederlage gesehen.
Das war wirklich ein spaßbefreites Spiel, das weiß ich noch. Mit allem. Scheiße. Das Spiel war schlecht, die Umstände waren schlecht, ne? Wie du sagst, kalt, usselig und dann auch noch hochverdient verloren.
Ja, und das war auch eins der wenigen Spiele, die Nana Ampoma für die Fortuna gemacht hat, ist eingewechselt worden in der zweiten Halbzeit. Ich glaube, wir haben sogar 1-0 geführt in dem Spiel und haben dann kurz vor der Halbzeit 2 Tore kassiert und sind dann in der zweiten Halbzeit, wollten wir es nochmal wissen, haben wir gedacht, komm, Ampoma, der rettet uns jetzt.
Damals Marius Wolf bei Hertha war ziemlich gut in dem Spiel.
Turns out he doesn't, ja. Ja, und dann haben wir da 3-1 verloren, das hat keinen Spaß gemacht. Ja, also wir hoffen jetzt einfach, dass es am kommenden Wochenende schöner wird.
Genau, und da hattest du ja schon gesagt, also wir begeben uns am Samstag auf die Reise nach Berlin, sodass wir am Sonntag pünktlich für das Spiel auch vor Ort sein würden, so die Deutsche Bahn denn nicht auch am Wochenende streikt, das werden wir sehen. Wir können auch schon einen kleinen Ausblick zumindest geben, dass wir auch beim Pokalspiel gegen den FC St. Pauli in Hamburg sein werden, um von dort berichten zu können. Und das Fortuna für alle Spiel, da sind wir als Dauerkartenbesitzer sowieso. Die nächsten Spiele sind sicher, frei nach Norbert Blüm. Ja? Die Spiele sind gesichert. Ja. Das wird soweit alles passieren, also freut euch auf Berichte von vor Ort in den nächsten Wochen. Und ich glaube, das soll es dann auch gewesen sein für die erste Sendung des Jahres 2024. Also denkt an unser Gewinnspiel und die knifflige Frage, die wir gestellt haben. Und ansonsten entweder zum Gewinnspiel oder auch so, schreibt uns gerne auch eine E-Mail an die neue Adresse kontakt@gebrabbel-rot-weiß.de.
Ja, bleibt uns gewogen, erzählt euren Freunden von uns, dass ihr zwei neue Freunde gefunden habt in uns und unser Podcast. Und ich verabschiede mich, ich wünsche euch alles Gute und wir freuen uns auf die nächsten Folgen und dann schauen wir, was wird.
Was wird.